Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns noch ein paar Verse aus dem Jesaja-Buch, den Predigttext für heute aus Jesaja 61, Vers 1 bis 4 und 10. Und er wird uns vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen, wenn wir gerade auch das Evangelium gehört haben. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Jahr auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das Unrecht wieder gut macht. Ich soll alle Trauernden trösten und den Klagenden in Zion Freude bringen. Dann tragen sie einen Kopfschmuck, statt sich Asche aufs Haupt zu streuen. Sie salben sich mit duftenden Ölen, statt Trauergewänder anzulegen. Wo Verzweiflung herrschte, erklingen Loblieder. Da nennt man sie Eichen der Gerechtigkeit, Garten des Herrn, der seine Herrlichkeit zeigt. Dann bauen sie die Stätten wieder auf, die seit Langem im Trümmern liegen. Die zerstörten Wohnorte ihrer Vorfahren stellen sie wieder her. Sie erneuern die verwüsteten Städte, die seit Generationen verödet waren. Ich will mich freuen über den Herrn. Aus vollem Herzen will ich jubeln über meinen Gott. Denn er umgibt mich mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid. Er hüllt mich in seine Gerechtigkeit wie in einen Mantel. Ich freue mich wie ein Bräutigam, der seinen Kopfschmuck anlegt. Ich bin fröhlich wie eine Braut, die sich für die Hochzeit schmückt. Amen. Liebe Gemeinde, wie schön das wäre, wenn es wirklich gute Nachrichten geben würde für die Ärmsten der Armen. Wenn jemand sagen würde, Schluss mit der Not, Schluss mit dem Elend, wenn zerbrochene Herzen wieder heil würden, innen wie außen, wenn Menschen, die zu Unrecht gefangen sind, wieder freikommen, wenn jemand ausruft, dieses Jahr steht unter einem einzigen Vorzeichen, nämlich unter Gottes Gnade. Wie schön das wäre. Ein Jahr ohne Willkür, ohne Gewalt und Angst. Ein Jahr, in dem nicht Macht und Waffen regieren, sondern Gott selbst. Ein Jahr, in dem Gott für Gerechtigkeit sorgt, auf seine Weise. So dass Trauer ein Ende hat. So dass niemand mehr weinen muss. Weder in den Familien im Kibbutz noch in Gaza. Weder in Tel Aviv noch in Kiew. Wie schön das wäre, wenn aus Schutt und Asche Schmuck wird, aus Tränen Freudenöl, aus schwarzer Kleidung Festgewänder. Wie schön Menschen aussehen, wenn sie aufatmen und wenn sie wieder lachen können. Ja, und dann seufzt du, so vielleicht wie ich auch, denn die Nachrichten, die wir hören, erzählen doch eigentlich eine ganz andere Geschichte. Von Armut, von Diktaturen, von Krieg, von Kindern, die zu früh Verantwortung tragen müssen, von Eltern, die verschwinden, von Häusern, die nicht mehr stehen und von Hoffnungen, die zerbrechen. Und mitten hinein hörst du dann diese alten Worte aus dem Buch Jesaja. Worte, die schon vor 2500 Jahren in eine kaputte Welt hineingesprochen wurden, in eine Zeit von Armut, Verschuldung, Krieg und Vertreibung. Und man fragt sich, ja, was sagt mir das eigentlich jetzt heute? Und wer wagt es, in solch einer Lage solch ein Kontrastprogramm anzukünden? Wer sagt, Gottes Geist ist auf mir, ich bin gesandt und jetzt beginnt etwas Neues? Der Prophet Jesaja nennt zunächst seinen Auftraggeber. Er sagt, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Gesalbt wurden Könige oder auch Priester. Doch hier ist der Begriff Salbung Ausdruck für eine Beauftragung von Gott. Der Prophet spricht also im Namen von Gott. Gottes Geist ist mit ihm. Und dann spricht er von seinem Auftrag. Gott hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Ja auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Jesaja wendet sich mit seiner Botschaft an die aus dem Exil in Babylon heimgekehrten Israeliten. Die Freude über die Rückkehr in die alte Heimat ist schnell verflogen, aufgrund der wenig mutmachenden Realität, in der sie dort angekommen sind. Das Land ist nach den vielen Jahren nicht mehr das alte. Mittlerweile leben dort andere Menschen, mit denen man zurechtkommen muss. Ja, es hat sich vieles verändert und die Heimkehrer müssen ihren Platz erst wieder finden. Gefahren drohen von innen wie von außen. Die Worte des Jesaja waren stark genug, um nicht zu verhallen. Sie machten den Menschen Mut und zeigten, Gott hat uns nicht vergessen. Und dann wird ein Jahr angekündigt, ein Gnadenjahr, ein Erlassjahr oder Sabbatjahr. Ein Jahr, in dem alle Schulden und Bindungen anderen Menschen gegenüber aufgehoben werden sollen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn das auch in unserer Zeit Realität werden würde. Im alten Israel war das so vorgesehen. Alle 50 Jahre sollte es solch ein Erlassjahr zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Gleichheit geben. Deswegen wurden diese Worte bewahrt, weitergegeben von Generation zu Generation, denn hier zeigt sich Gottes Gnade ganz ausdrücklich und eindrücklich. Und diese Worte waren so wichtig, dass auch Jesus diese Worte in den Mund nimmt. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört, im Lukas 4 wird davon berichtet, wie Jesus das erste Mal in seiner Heimatstadt wieder auftritt, nachdem er seinen Auftrag begonnen hat, nachdem er durch das Land zog und von Gott erzählt hatte. Der Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. So war dieser Text auch überschrieben und so kommt es schließlich auch. Aber zunächst einmal beginnt es damit, dass Jesus wie üblich in die Synagoge geht am Sabbat, dass man ihm die Schriftrolle reicht, auch das ist nichts Unübliches in der jüdischen Tradition, dass immer wieder unterschiedliche Personen auch den Bibeltext lesen, so wie ja bei uns in der Kirche auch. Und dann liest er genau diese Stelle aus dem Jesaja-Buch. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt. Und er liest natürlich auch die folgenden Verse. Dann rollt er die Schrift zusammen, gibt sie zurück und setzt sich. Und das muss ein ganz besonderer Moment gewesen sein. Alle Augen in der Synagoge sind auf Jesus gerichtet. Er hat diese Worte in den Mund genommen, die alle kennen. Und nun spürt man förmlich ein Knistern im Raum, Erwartung, Neugier, Skepsis. Was wird Jesus sagen? Und Jesus sagt dann diesen Einsatz: Heute ist diese Stelle der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Mehr nicht. Kein Ich bin es, keine große Erklärung. Er lässt die Worte stehen und überlässt die Deutung den Menschen. Und die Leute fragen sich, was will Jesus damit sagen? Sieht er sich selbst als den Gesalbten? Ist er es, der die Hoffnung in unsere Welt bringt? Für viele, die damals dabei waren, wirkte das anmaßend. Wie kann Jesus sowas sagen? Hält er sich für etwas Besseres? Doch für uns ist es Realität. Jesus ist der Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes. Denn wir wissen, er hat ja seinen Worten auch Taten folgen lassen. Er hat sich für die Ärmsten eingesetzt. Er hat sich um Kranke gekümmert. Er sah die Not der Menschen und gab ihnen Brot. Für die Trauernden hatte er ein tröstliches Wort. Zu den Ausgegrenzten suchte er den Kontakt und ging bei diesen Menschen aus und ein. Feste Meinungen über Menschen, denen schloss er sich nicht an, sondern ging auf Menschen zu und machte sich sein eigenes Bild. Denn in jedem Menschen sah Jesus ein Geschöpf Gottes. Er setzte sich für den Frieden ein, sprach sogar mit seinen Feinden und vergab ihnen. suchte den Kontakt zu den Samaritern, die von allen gemieden wurden, und sogar mit den verhassten Römern. Und so zog er selbst den Hass mancher Menschen auf sich. Schließlich lässt er sich sogar erniedrigen, nimmt Hohn und Spott, Schläge und Hiebe auf sich und gibt letztlich sein Leben für die Menschen, trotz der Menschen, die ihn ablehnten. Und in seinem Leben zeigt sich, wie auch schon hier in dieser ersten Predigt in Nazareth, Jesus zwingt sich niemandem auf. Er lässt uns die Entscheidung, wie wir uns zu ihm stellen. Er bietet es uns an, er will uns Hoffnung und Zuversicht geben, doch letztlich sind immer wir diejenigen, ja, die den Schritt auf ihn dann auch zumachen müssen. Er zwingt niemanden. Weder bei seiner Antrittspredigt in Nazareth noch am Kreuz. Für manche blieb er und bleibt er nur der Sohn Josefs oder eben ein gescheiterter Rabbi. Für andere ist er der Sohn Gottes, der Gesalbte, der den Armen die gute Nachricht bringt und gebrochene Herzen heilt, der Gottes Gnade allen Menschen verkündigt. Jesus lässt uns diesen Raum, Raum zum Glauben, Raum zum Fragen, Raum für die eigene Entscheidung. Und genau hier an dieser Stelle kommen jetzt du und ich ins Spiel. Denn die Predigt von Jesus ist nicht abgeschlossen, sie bleibt offen, damit sie sich weiter erfüllt. Nicht nur damals in Nazareth, nicht nur für die, die dabei waren damals bei dieser Predigt, sondern immer und immer wieder, auch für uns, auch heute hier. An Weihnachten haben wir die Geburt von Jesus gefeiert. Heute hören wir von seinem wahren Wesen. Nicht das süße Kind in der Krippe, ein paar süße Kinder haben wir ja auch heute im Gottesdienst, sondern er zeigt sich hier auch schon als oder dann eben als der Messias, der Gesalbte Gottes. Und wir hören seinen Auftrag. Jesus hat uns seine Worte geschenkt. Sind wir als seine Nachfolger nicht dafür verantwortlich, dass diese Worte nicht verhallen, untergehen? Und dann kommt der nächste Schritt. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber wie soll das gehen? Wie kann ich denn sozusagen in die Fußstapfen von Jesus treten? Bin ich dazu berufen? Bin ich denn beauftragt oder gesandt, so wie Jesus oder Jesaja es waren? Die klare Antwort, die vielleicht ein wenig überraschend ist, heißt, ja, du bist als Nachfolger von Jesus dazu berufen. Und deine Salbung, das ist deine Taufe. Gott hat dich angesprochen, dir seinen Geist zugesagt. Und du musst kein Amt in der Kirche haben, du musst auch nicht immer die perfekten Worte und Antworten parat haben, du musst auch nicht alles können, sondern du darfst einfach weitergeben, was dich selbst trägt. Ein gutes Wort für einen anderen Menschen, ein aufmerksamer Blick für unsere Mitmenschen, ein offenes Ohr oder ein Schritt der Barmherzigkeit auf einen Menschen zu. Wenn wir das tun, dann erfüllt sich diese Predigt von Jesus immer wieder neu. So wirkt Jesus auch durch uns in dieser Zeit, in dieser Welt und in allen Unsicherheiten, Fragen und Krisen dieser Zeit. Am Ende malt uns Jesaja noch ein wunderbares Bild vor Augen, ein richtig schönes Bild. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt, dieser Vers 10. Ich will mich freuen über den Herrn, aus vollem Herzen will ich jubeln über meinen Gott, denn er umgibt mich mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid. Er hüllt mich in seine Gerechtigkeit wie in einen Mantel. Ich freue mich wie ein Bräutigam, der seinen Kopfschmuck anlegt. Ich bin fröhlich wie eine Braut, die sich für die Hochzeit schmückt. Gott kleidet uns Menschen sozusagen neu ein, mit Festgewändern, mit Kleidern des Heils, mit einem Mantel der Gerechtigkeit, wie bei einem Fest, wie bei einer schönen Hochzeit, bei der wir eingeladen sind. Und das zeigt, Mutlosigkeit, Verzweiflung hat nicht das letzte Wort. Das hat keinen Platz bei Gott. Keine ewige Trauer. Asche ist nicht das Ende. Dunkelheit ist nicht das Ziel. Und deshalb hören wir die Hoffnungsworte des Jesaja. Wir sehen sie in Worten und Taten von Christen in dieser Welt. Wenn du Hoffnung teilst, wenn du andere aufrichtest, wenn du nicht aufhörst zu glauben, dann geschieht genau das, was Jesus gesagt hat. Heute erfüllt sich dieses Wort vor unseren Augen. Und dazu segne dich Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.